Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigen auch in Deutschland weiter und wir diskutieren seit Tagen, seit Wochen, welche Regeln jetzt eigentlich gelten sollen, welche Verbote, welcher gesellschaftliche Konsens. Die Regierungen von Bund und Ländern haben sich gestern nicht einigen können, wenn es um die Frage eines Beherbergungsverbots geht. Dafür haben heute andere Fakten geschaffen. Die Gerichte in einigen Bundesländern. Martin Polanski.
Politischer Streit ist das eine, die Rechtslage das andere. Keine Einigung zwischen den Ministerpräsidenten gestern zum Beherbergungsverbot und heute gleich zwei Entscheidungen oberster Verwaltungsgerichte. In Niedersachsen und in Baden-Württemberg haben die Richter das Verbot außer Vollzug gesetzt. In Niedersachsen hatte der Betreiber eines Ferienparks geklagt, in Baden-Württemberg eine Familie aus Nordrhein-Westfalen. Die hatte für 2000 Euro ein Ferienhaus im Kreis Ravensburg gebucht. Nicht anreisen zu dürfen, sei unverhältnismäßig, befand der Verwaltungsgerichtshof des Landes. Denn trotz hoher Infektionszahlen sei derzeit kein Ausbruchsgeschehen in Beherbergungsbetrieben bekannt. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann in einer ersten Reaktion.
Ja, natürlich ist es gegen meinen Willen, aber wir leben nun mal in einem Rechtsstaat und da hat die Judikative das letzte Wort und nicht die Exekutive.
Das umstrittene Verbot, ein Fall für die Gerichte. Zumal der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband ebenfalls klagt. Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges hat auch Zweifel an der Verhältnismäßigkeit des Verbots.
Fakt ist ja, dass hier Grundrechte beschränkt werden und es sind Verfahren anhängig gemacht worden, bereits in Brandenburg und Niedersachsen sowie in Mecklenburg-Vorpommern. Ebenso werden in Bayern Verfahren angestrengt.
Was jetzt wo gilt für Reisende, ist nach dem Treffen im Kanzleramt und den Gerichtsentscheidungen unübersichtlich, zumal einiges in Bewegung ist. In Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Berlin und Bremen galt schon vor dem Treffen im Kanzleramt kein Beherbergungsverbot. Und Rheinland-Pfalz hat es nicht wie ursprünglich geplant am Dienstag eingeführt. Jetzt hebt die sächsische Landesregierung das dortige Verbot auf, Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Wir sind miteinander der Meinung, dass die Art, wie das derzeit ausgestaltet ist, nicht verhältnismäßig ist, dass hier Menschen getroffen werden, die mit dieser Krankheit nichts zu tun haben. Mitten in der Sitzung kam das Urteil des Verfassungsgerichtshofs in Baden-Württemberg, die das also jetzt juristisch uns noch einmal gesagt haben, dass sie das auch so sehen. Wir werden dieses Beherbergungsverbot aufheben.
Und auch das Saarland hat dies angekündigt. Auf der anderen Seite gibt es Länder, die am Verbot festhalten wollen. Dazu gehören Schleswig-Holstein, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Vor allem Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat Sorge, dass die Infektionszahlen in ihrem Land durch Touristen hochgehen könnten.
Deshalb hält Mecklenburg-Vorpommern wie andere Bundesländer an die Reisebeschränkung fest. Leute aus Risikogebieten können nur zu uns kommen, wenn sie auch einen negativen Test mitbringen.
Andere Länder wollen die Lage nun erstmal bewerten, etwa Bayern. Ministerpräsident Markus Söder zählte bislang zu den stärksten Verfechtern des Beherbergungsverbots ohne negatives Testergebnis. Aber auch er hat die Urteile zur Kenntnis genommen.
Wir wollen jetzt schauen, erstens, was sagt das Urteil? Zweitens, was machen die anderen Bundesländer? Und drittens, wie entwickelt sich das Risikogeschehen und setzen die anderen sozusagen die Beschlüsse um? Das könnte dazu führen, dass es dann sich selbst überflüssig macht.
Es gibt ja momentan nicht nur Klagen gegen das Beherbergungsverbot. Wir sehen auch Klagen zum Beispiel gegen Sperrstunden. Wir sehen, dass die Gerichte gerade in Deutschland in der Corona-Pandemie wieder mehr in den Mittelpunkt rücken. Die Regierungen beschließen und diskutieren. Die Frage ist, wo ist der Bundestag und wo sind die Landtage? Wir wollen über das Verhältnis von Regierungen, Parlamenten und Gerichten diskutieren und dafür haben wir Nico Herting am Telefon. Er ist Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht und als Rechtsanwalt vertritt er momentan einige Berliner Gastronomiebetriebe, das ist das richtige Wort, und Clubs. Schönen guten Abend.
Grüße Sie.
Herr Herting, ist das ein Urteil in Ihrem Sinne?
Das sind Entscheidungen, die jetzt überhaupt nicht überraschend sind, weil ich glaube, ich kenne keinen einzigen Juristen, der sich ernsthaft mit dieser Frage befasst hat, der da zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre, nämlich zu dem Ergebnis, das ist ja geradezu vorbildlich, der sächsische Ministerpräsident, der sagt, wir lassen es jetzt nicht auf die Gerichte ankommen, sondern erkennen jetzt selbst, dass es unverhältnismäßig war und nehmen das wieder zurück. Die Rechtslage dort ist eigentlich ziemlich einheitlich beurteilt worden, dass das also rechtlich haltlos ist.
Füllen die Gerichte gerade ein Vakuum aus? Wir haben die Bundesregierung und die Landesregierung, die Beschlüsse fassen und dann Gerichte, die darüber entscheiden, ob ja oder nein.
Ich hoffe, dass die Verwaltungsgerichte jetzt auch wieder ein bisschen mehr aufwecken. Wenn man sich die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte aus den letzten Monaten anguckt, hat es viele Verfahren gegeben, aber wenig Verfahren, wo die Gerichte tatsächlich mal dann auch Maßnahmen aufgehoben haben. Häufig haben sie sich in Folgenabwägungen geflüchtet und haben dann gesagt, wir wissen auch nicht so richtig, ob es rechtmäßig oder rechtswidrig ist und deswegen können wir das nicht im Eilverfahren entscheiden. Dass heute zwei Gerichte gekommen sind in Niedersachsen und in Baden-Württemberg, die doch sehr, sehr klare Worte zu dem Beherbergungsverbot gesprochen haben, stimmt mich erstmal optimistisch.
Ist es die Aufgabe der Gerichte oder ist es nicht auch die Aufgabe des Bundestags oder der Landesparlamente als Volksvertretung, diese Politik in Frage zu stellen?
Naja, das ist nochmal so ein bisschen ein anderer Aspekt. Es ist die Aufgabe der Gerichte, wenn es rechtswidrige Maßnahmen gibt, dann auch tatsächlich einzuschreiten und diese auf Anträge und Klagen aufzuheben. Was die Frage der Rolle der Parlamente angeht, muss man sagen, die Parlamente auf Bundes- und vor allen Dingen aber auch Landesebene, die sind ja wie weggetaucht und weggeblasen gewesen die letzten 8 Monate. Man hat immer gesagt, also das muss jetzt hier alles ganz schnell gehen und es ist Pandemie und es ist Stunde der Exekutive und deswegen lassen wir jetzt die Maßnahmen nicht durch die Parlamente laufen, sondern aufgrund sehr, sehr dünner Verordnungsermächtigungen machen wir das alles auf dem Verordnungsweg und ändern die Verordnungen dann auch noch im Wochentakt ab. Es ist lange überflüssig und an der Zeit, dass hier die Parlamente diese ganzen Corona-Maßnahmen mal auf vernünftige gesetzliche Maßgaben stützen, denn es gilt der Parlamentsvorbehalt und nach dem Parlamentsvorbehalt muss alles Wesentliche und insbesondere Grundrechtseingriffe nicht von Regierungen beschlossen werden, sondern von den Parlamenten. Wir haben derzeit einen unhaltbaren Zustand, dass hier nach 8 Monaten hier immer noch Grundrechtseingriffe auf dem Verordnungsweg gemacht werden, weil es dann immer wieder heißt, das müsse jetzt alles so eilig sein. Das ist ein rechtsstaatlich katastrophaler Zustand, in dem wir uns da mittlerweile befinden.
Diese Diskussion ist ja mittlerweile im Bundestag angekommen. Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion zum Beispiel, Johannes Fechner heißt der, der sagt, das ist auch verfassungsrechtlich bedenklich und die SPD-Fraktion will jetzt ein Gesetz auf den Weg bringen. Die Frage natürlich zum einen die Rechte des Bundestages, ja, aber wie viel Rechte braucht auch die Regierung als Exekutive, um in dieser Situation führen zu können?
Na, es ist klar, dass jetzt nicht das Parlament darüber notwendig entscheiden muss, ob Sperrstunden um 22 oder um 23 Uhr verhängt werden oder ob jetzt in einzelnen Straßen Masken getragen werden müssen. In dieser Detailschärfe mit Sicherheit nicht. Aber wir haben im Augenblick ein Infektionsschutzgesetz, in dem gar nichts steht von Betriebsschließungen, gar nichts steht von Beherbergungsverboten, gar nichts steht von also vielen Maßnahmen, die wir derzeit haben, sondern da steht nur drin notwendige Schutzmaßnahmen. Und konkreter zu werden, was den Begriff der notwendigen Schutzmaßnahmen angeht, Voraussetzungen zu formulieren, unter denen es zulässig ist, Geschäfte zu schließen, Kneipen zu schließen, Clubs zu schließen, Theater zu beschränken, das ist die ureigene Aufgabe der Parlamente und da sind jetzt auch die Parlamente am Zug. Insofern hat mich das sehr gefreut und ich habe einmal tief ausgeatmet und endlich gesagt, als Herr Fechner sich dieses Themas hier angenommen hat und es ist schon ein bemerkenswertes Zeichen, dass dies aus einer der beiden Regierungsfraktionen kommt.
Jetzt ist natürlich aber auch die Frage, würde das etwas an der Akzeptanz der Maßnahmen ändern? Also nehmen wir mal zum Beispiel Sie. Sie haben ja in dieser Woche in Berlin unter anderem einen Mandanten vertreten, der hat gesagt, ich klage gegen die Schließungen im März und April. So, das Gericht hat dem nicht stattgegeben. Wäre die Akzeptanz größer, wenn das durch den Bundestag noch einmal gerechtfertigt gewesen wäre?
Ja, weil dann hätten wir vernünftige Begründungen der Maßnahmen. Wenn Sie jetzt mal fragen, Sperrstunde, wie ist die eigentlich begründet? Wenn es ein Gesetz wäre über die Sperrstunde, dann hätten wir eine parlamentarische Diskussion und eine Gesetzesbegründung, aus der sich das ergibt. Die Berliner Sperrstunde, wenn Sie die Verordnung ist einmal dem Berliner Abgeordnetenhaus zur Kenntnis gegeben mit einem Dokument, wo der Verordnungstext steht und dann steht da drunter kleingedruckt B, Begründung wird nachgereicht. Das heißt, die Verordnung ist ohne jedwede Begründung gemacht worden. Und die Gretchenfrage, die sich bei der Sperrstunde stellt, nämlich die Frage danach, welche Erkenntnisse eigentlich es gibt, dass sich Menschen nach 23 Uhr in Gaststätten anstecken. Diese Frage, dafür gibt es keine schlüssige Antwort. Wenn das auf dem Verordnungsweg geschieht, dann ist auch der Verordnungsgeber von jeder Notwendigkeit befreit, hier eine solche Begründung zu machen. Und deswegen ist es richtig, dass über solche Maßnahmen in den Parlamenten diskutiert wird, damit damit wir hier auch rationale und nachvollziehbare Begründungen haben und keine unsinnigen Beherbergungsverbote.
Aber das heißt, ein Gerichtsurteil an und für sich reicht für die Akzeptanz nicht?
Wenn die Gerichtsurteile die Maßnahmen aufheben, dann ist das natürlich, dann stellt sich die Frage der Akzeptanz dieser Maßnahmen ja gar nicht mehr. Aber es ist hier sicherlich, also da hier, ich bin ja nicht der Einzige, der das kritisiert, Herr Fechner ist nicht der Einzige, der das kritisiert, dass hier also nach 8 Monaten der Pandemie immer noch die Stunde der Exekutive aufgerufen ist und mit eilig gebastelten Verordnungen hantiert wird. Das ist ein Missstand und da sind die Gerichte gefragt. Heute haben sie zweimal ihre Aufgaben erfüllt und da sitzen natürlich auch die Parlamentarier gefragt und dies nicht nur im Bundestag, sondern insbesondere auch in den Landesparlamenten, weil es würde jederzeit bestünde die Möglichkeit, dass die Landesparlamente sagen, also nein, Berliner Senat, nein, Staatsregierung Bayern, das entscheidet jetzt nicht ihr alleine, sondern wir entscheiden jetzt die anstehenden Maßnahmen per Gesetz. Das kann dazu beitragen und würde dazu beitragen, dass hier wesentlich transparenter entschieden wird. Ich nenne Ihnen nur mal ein ganz konkretes Beispiel.
Kurz,
die
bitte.
Zahl 50. Ja, ich mache es kurz. Die Zahl 50 ist im April mal irgendwann eingeführt worden, weil man gesagt hat, das ist das Maximum, was es zur Kontaktnachverfolgung gibt.
Bei den neuen
Richtig, diese Zahl 50 hat sich mittlerweile völlig verselbstständigt und wir gehen so selbstverständlich davon aus, 50 gleich Risikogebiet. Der Zusammenhang zu den Kontaktnachverfolgungen ist völlig in den Hintergrund getreten und dass mal diskutiert wird, ob diese Zahl überhaupt Hand und Fuß hat und überhaupt eine Bedeutung, dass man da zu Recht sagen kann, Risikogebiet, das sind Diskussionen, die müssen in den Parlamenten geführt werden.
Nico Herting ist Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Technik und Rechtsanwalt in Berlin. Er vertritt einige Berliner Gastrobetriebe und Clubs. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.